Eigentlich hätte die Conny heute die Predigt zu halten, aber wir haben kurzfristig getauscht und so habe ich mich für den letzten Sonntag vorbereitet, den Text genommen aus dem letzten Sonntag. Am kommenden Freitag wird der neu gewählte amerikanische Präsident Donald Trump feierlich in sein Amt eingeführt. Und zu diesem Anlass wird Trump seine erste Antrittsrede als Präsident halten. Trump ist für 4 Jahre vom amerikanischen Volk gewählt und dieses Volk stellt etwa 4,4% der Weltbevölkerung. Vermutlich wird Trump in seiner Antrittsrede seinem Volk rosige Zeiten voraussagen. Er wird vermutlich das wiederholen, was er versprochen hat, im Wahlkampf immer wieder, nämlich Amerika zuerst. Vermutlich hat Trump diese Wahl deshalb gewonnen, weil er seine Wähler auf ihre Ängste angesprochen hat. Für diese seine Wähler hat er wohl auch verkörpert, diese Ängste wirksam bekämpfen zu können. Und ab dem 20. Januar wird Donald Trump die Herrschaft für sein Land für 4 Jahre antreten. Im Neuen Testament wird öfter berichtet, dass Jesus selbst Antrittsreden gehalten hat. Er hatte nicht die Möglichkeit, seine Antrittsreden über die Medien zu verbreiten. So wird berichtet, dass Jesus öfter diese Antrittsreden gehalten hat. Eine davon steht in dem vorgeschlagenen Text. Es steht in Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Aus Hoffnung für alle. Könnt ihr die an die Wand werfen? Als Jesus hörte, dass man Johannes verhaftet hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth und wohnte in Kapernaum am See Genezareth im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllte sich das Wort Jesajas: Du Land, Sebulon und Naphtali, Land am See und jenseits des Jordans, du gottloses Galiläa, höre zu. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein helles Licht. Alle lebten im Schatten des Todes, jetzt aber fällt ein strahlendes Licht in ihr Leben. Von da an begann Jesus zu predigen: Ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Im letzten Teil des verlesenen Textes, im Vers 17, verweist Jesus auf das nun angebrochene Reich Gottes, auf die Gottesherrschaft oder das Himmelreich. 122 Mal im Neuen Testament wird vom Reich Gottes gesprochen und davon 99 Mal in den Evangelien. Einmal sagt Jesus, das Reich Gottes ist nahe, ein andermal, es ist mitten unter uns, es ist angebrochen, oder er macht deutlich, dass man dieses Reich nicht verorten kann. Um seine Zuhörer auf das Reich Gottes vorzubereiten, sagt Jesus: Ändert euren Sinn oder kehrt um oder tut Buße, ändert euer Leben von Grund auf. Kein Trump, keine Merkel und kein Hollande wären Präsident oder Kanzlerin geworden, wenn sie mit ähnlichen Aufforderungen an die Wähler herangetreten wären, wie Jesus das gemacht hat. Die politischen Führer, wollen sie gewählt werden, benötigen die Zustimmung eben dieser Wähler. Um diese Zustimmung zu bekommen, machen sie sich abhängig von diesen Wählern, indem sie ihren Wählern Versprechungen machen, um dann von diesen gewählt zu werden. Und wenn sie diese Wahl gewonnen haben, sind sie für einige Jahre die gewählten Regenten ihres Landes. Und hier werden einige Unterschiede zum angekündigten Reich Gottes durch Jesus deutlich. Jesus ist nicht gewählt. Jesus ist erwählt. Er ist nicht Herr über ein bestimmtes Land, sondern für alle Menschen dieser Erde. Er ist nicht Herr für eine bestimmte Zeit, sondern für alle Zeit. Jesus ist nicht abhängig von den Menschen dieser Welt. Die Existenz seines Reiches ist nicht abhängig von der Zustimmung der Menschen. Dieses Reich ist existent durch das ausgesprochene Wort Gottes, ganz unabhängig davon, ob die Menschen es begrüßen oder ablehnen, unabhängig davon, ob sie es gut finden oder ob sie davor Angst haben. Jesus ist ganz souverän Herr, eben auch deshalb, weil er erwählt und nicht gewählt ist. Was ist nun dieses Reich Gottes für ein Gebilde, das keiner sieht, keiner genau abstecken kann, wohl aber erfahrbar ist? In dem verlesenen Text sind zwei Paradoxien enthalten, die uns zugleich etwas von dem Wesen des Reich Gottes deutlich machen können. Ganz am Anfang des Textes heißt es, als Johannes der Täufer verhaftet wurde, wich Jesus aus nach Galiläa, ins heidnische Galiläa, übersetzt Luther. Schon einmal als Baby musste Jesus ausweichen, fliehen in ein heidnisches Land nach Ägypten, um dem König Herodes zu entkommen. Jesus wich nun dem politischen Druck aus, weil es für ihn gefährlich werden konnte, die Verbindung von ihm zu dem inhaftierten und eingesperrten Johannes dem Täufer war allseits bekannt. Wie Jesus, der Allmächtige, der Herr über alle Menschen aller Zeiten, weicht der Bedrohung und der Gewalt eines Provinzkönigs aus? Entpuppt sich da dieses Reich nicht als eine Luft oder Sprechblase? Redet er da nicht von etwas, das er keinem zeigen kann, das es gar nicht gibt am Ende? In Wahrheit beugt sich Jesus der politischen Macht, die in diesem Fall gegen ihn gerichtet ist, weil sein Reich, die Gottesherrschaft, zwar angebrochen, aber eben nicht vollendet ist. Und für Insider, vollendet wird diese Gottesherrschaft erst, wenn Jesus wiederkommt. Solange das nicht der Fall ist, akzeptiert Jesus die irdische Macht, auch dann, wenn sie gegen ihn gerichtet ist, obwohl er auch die Vollmacht hätte über diesen Provinzkönig. Einige Jahre später drückt Jesus diesen Sachverhalt in einer dramatischen Szene mit ein paar wenigen Worten aus. Jesus war nun selbst verhaftet und wurde von Pilatus verhört. Und in diesem Verhör hat sich Jesus dem Pilatus nicht unterworfen, worauf der Pilatus Jesus eben auf des Pilatus Macht ansprach und informierte mit den Worten: Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich zu verurteilen oder dich freizulassen? Worauf Jesus antwortete: Du hättest sie nicht, wenn sie dir nicht von meinem Vater im Himmel gegeben wäre. Was für eine Feststellung von Jesus. Du hättest sie nicht, wenn sie dir nicht von meinem Vater im Himmel gegeben wäre. Mit diesem Satz ist ein Geheimnis enthalten, das eine Antwort darauf gibt, wie Gott die Welt in seinen Händen hält, ganz unabhängig davon, ob sich die Welt gegen ihn entwickelt oder nicht. Die zweite Paradoxie sehe ich in der Aussage Jesu am Ende dieses Textes: Kehrt um, ändert euer Leben von Grund auf, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus sagt hier nicht: Kehrt um, dann kommt das Reich Gottes. Er sagt, denn das Reich Gottes kommt. Ein Politiker, der gewählt werden will, sagt, wenn, dann. Wenn du mich wählst, dann kann ich was für dich tun. Oder in anderen Religionen heißt es, wenn du das und das tust, dann kann das und das passieren. Jesus stellt diesen Zusammenhang nicht her. Er sagt nicht, wenn, dann. Er sagt ganz unmissverständlich, weil. Kehrt um zu Gott, ändere deinen Sinn, kehre um zu deinen Wurzeln, erkenne deinen Ursprung, erfahre die Liebe, die in diesem Reich zu bekommen ist und zu spüren ist, denn das Reich Gottes ist angebrochen. Das Paradoxum besteht darin, dass dieses Reich von Gott in Existenz gerufen wurde, ohne dass der Mensch es beeinflussen konnte. Auf der anderen Seite kann dieses Reich nur dann wahrgenommen werden, wenn Menschen wirklich umkehren zu Gott. Dieses Reich entfaltet seine Wirksamkeit dann, wenn Menschen zu dem gehen, von dem jeder Mensch gekommen ist, nämlich zum lebendigen Gott. Der Herr über alle Menschen aller Zeit befiehlt nicht, er droht nicht, er lädt ein und er weist sich darin als Dienender. Gott lädt durch Jesus Christus die Menschen zu sich ein, damit er ihnen die Brille Gottes aufsetzen kann, damit er ihnen die Augen öffnen kann, damit sie sein Licht wahrnehmen. Es kann sein, dass zwei Menschen nebeneinander am Fließband arbeiten. Der eine erfährt die Auswirkungen des Reiches Gottes in seinem Leben und der andere hat keine Ahnung davon. Das kann im Auto genauso sein, dass zwei im Auto sitzen oder im Haushalt zwei arbeiten, wo auch immer und wie auch immer. Ein Teil des Reiches Gottes ist die Gemeinde Jesu. Das heißt, es ist eine Gemeinschaft, die sich unter die Herrschaft Jesu Christi begeben hat. Man kann immer wieder in Predigten hören, auch bei uns, Christen seien aufgerufen, das Reich Gottes zu bauen. Ich kenne keine Aussagen in der Bibel, die uns auffordern würde, Reich Gottes zu bauen. Wohl aber sind Christen aufgerufen, die Gemeinde Jesu zu bauen. Reich Gottes und Gemeinde Jesu überschneiden sich an einigen Punkten, sie sind aber nicht das Gleiche. Um das zu verstehen, habe ich versucht, mir das in einem Bild deutlich zu machen. Darin ist das Reich Gottes ein Bau oder eine Grundkonstruktion, die ganz besonders ist, die einzigartig ist, die in ihren Grundzügen erkennbar ist. Aber es ist auch deutlich, das Ganze ist nicht fertig. Es ist eben nicht vollendet. Die Grundzüge dieses Baus stehen da und an diesen wird augenscheinlich nichts verändert. Allein diese Grundkonstruktion ist ein Wunder und es ist klar, Menschen können diesen Bau nicht vollenden. Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, dass hier kräftig an einigen Stellen Wohnungen gebaut werden, innerhalb dieses großartigen Gebildes. Diese Wohnungen drücken für mich die Gemeinde Jesu aus. Die Baustelle ist die Gemeinde Jesu. Das Reich Gottes wird sichtbar durch die Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu befindet sich innerhalb dieses Reiches Gottes. Und das Reich Gottes selbst weist über die Gemeinde hinaus. Alles, was an und in diesen Wohnungen gebaut wird, ist unvollkommen wie wir selber, genauso unvollkommen wie du und ich. Und doch, dieser Bau, diese Baustelle unterscheidet sich von allen anderen. Hier herrscht ein anderes Klima, ein anderer Ton als anderswo. An dieser Baustelle wird nicht nur gearbeitet, es wird auch gelebt und gefeiert. An dieser Baustelle dürfen Fehler gemacht werden. Darüber freut sich zwar niemand, aber die Leute freuen sich nicht, wenn andere Fehler machen, vielmehr ermutigen sie sich gegenseitig. Auf dieser Baustelle passiert es aber auch, dass sich die Herzen verhärten. Vergebung nicht passiert, dass hinten herum geredet wird. Es gibt auch Verzerrungen und Verletzungen, weil nicht offen gesprochen wird. Es gibt eine Freundlichkeit, die nicht von Herzen kommt, manchmal deshalb, weil etwas in den Händen gehalten wird, das dem anderen nachgetragen wird, weil man nicht vergeben will. Auf dieser Baustelle gibt es auch Zerbruch. Es gibt Fortschritte und es gibt Rückschläge. Es gibt auch Orientierungslosigkeit über den weiteren Bau. Aber diese Baustelle grenzt nicht ab, sondern sie ist offen und einladend. Diese Baustelle ist keine heile Welt, aber Heilung und Vergebung ist erfahrbar. Es hat seinen Grund, weshalb Jesus bei der Ausrufung des Reiches Gottes sagt: Kehrt um zu Gott. Ändert eure Einstellung, euren Sinn, tut Buße. Was Jesus damit konkret meint, heißt nicht, geht gebeugt und schuldbewusst durchs Leben. Vielmehr sagt er, geht aufrecht und verantwortlich durch das vom Vater euch geschenkte Leben. In den nächsten Kapiteln von Matthäus wird diese Sinnesänderung, die Jesus fordert, von ihm sehr genau konkretisiert. Neben den bekannten Seligpreisungen, bei denen die Folgen der Umkehr zu Jesus beschrieben werden, sagt Jesus zum Beispiel: Versöhne dich erst mit dem du in Unfrieden bist, bevor du mir was opferst. Oder er sagt: Es genügt nicht fremd zu gehen, sondern wenn du eine andere Frau begehrlich ansiehst, bist du schon fremd gegangen. Oder seid so glaubwürdig, dass euer Ja oder euer Nein nicht mit einem Schwur bekräftigt werden muss. Weiter fordert Jesus: Seid freigebig, sowohl mit eurer Zeit, die ihr eurem Nächsten schenkt, als auch mit materiellen Dingen. Und Jesus fordert auch: Ihr erweist euch dann als Kinder eures Vaters im Himmel, wenn ihr zum Beispiel dem Gutes tut, ihn segnet, der euch ablehnt oder der gar seinen Hass über euch zum Ausdruck bringt, der euch das Leben schwer macht. Ausschließlich alle diese Aufforderungen von Jesus haben eine Auswirkung auf zwischenmenschliche Beziehungen. Alles, was Jesus fordert, hat nichts damit zu tun, schuldbewusst durchs Leben zu laufen, sondern aufrecht zu leben, zu handeln und zu kämpfen. Und das Kampfmittel, das Jesus anbietet, ist die Liebe. Es ist seine Liebe, die er ausgegossen hat in diejenigen, die sich von Jesus selbst ergreifen lassen, sich von ihm herausfordern lassen, ja, die ihn lieben. Im Text heißt es dann: Die heidnischen Völker, die in der Finsternis wohnen, sehen ein großes Licht. Dieses Licht sieht nur der, der Augen hat zu sehen und Ohren, um zu hören. Und ursprünglich gehören ja auch wir zum heidnischen Abendland, zu den Völkern der Heiden. Die Gemeinde Jesu ist das sichtbare Zeichen des Reiches Gottes. Sichtbar wird die Herrschaft Gottes, wenn die Gemeinde es zulässt, es wünscht und erbittet, dass in der Gemeinde der lebendige Gott in Jesus Christus über das Lippenbekenntnis hinaus Herr ist. Dieses Licht, von dem Jesus spricht, soll in der Gemeinde hell aufleuchten. Und hell aufleuchten wird es nur dann, wenn die zur Gemeinde Gehörenden dieses Licht auch in ihr Herz scheinen lassen. Wenn sie sich von diesem Licht auch ihr Herz erwärmen lassen und nicht nur ihr Gesicht. Und wenn sie mit diesem veränderten Herzen miteinander leben und mit diesem Herzen ihren Nächsten im Alltag zugehen, dann wird sich was verändern. Es wurde schon gesagt, letzten Sonntag haben wir eine eindrückliche Rede, eine Predigt über das von Gott geschenkte neue fleischerne Herz gehört. Nur mit einem von Gott veränderten Herzen ist das ansatzweise umzusetzen, was Jesus von den Seinigen fordert. Und deshalb ist die Voraussetzung für ein gelingendes Leben die eindeutige Bindung an diesen Jesus selbst. Ja, ein Verwobensein mit ihm. Ohne diese Bindung an ihn ist alles andere ein fruchtloses Bemühen, das allenfalls Enttäuschung hinterlässt. Mit ihm aber werden die, die Jesus nachfolgen, zu Trägern der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Zu Trägern der Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Was für ein Auftrag. Sie bekommen dadurch nicht nur Hoffnung für sich selbst, sondern entfachen damit auch Hoffnung bei anderen. Weil durch dieses eingesetzte fleischende Herz die Liebe Gottes nicht nur an und in der Gemeinde, sondern auch in der Welt deutlich wird. In dieser Welt sollen die Nachfolger Jesu Träger seiner Herrlichkeit sein, seiner Hoffnung, seines Vertrauens und seiner Liebe für diese Welt. Es ist die Welt, die Gott so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben.
Auch wenn die Zeit jetzt schon fortgeschritten ist, ich möchte es trotzdem anbieten, dass wenn Leute sich angesprochen fühlen, sei es von der Lobpreiszeit, sei es von der Predigt, die können aufs Gebetsteam zugehen und für sich beten lassen. Wir als Musikgruppe werden jetzt ein Lied vortragen einfach und die, die sitzen bleiben, können einfach im Stillen beten, können die Predigt auf sich wirken lassen, das Lied auf sich wirken lassen und dann geht's weiter.
Gnade reicht aus, es ist mehr als ich brauche.
Wir singen zum Abschluss gemeinsam noch Meine engen Grenzen.
Noch unseren Segen von Gott stellen. Ihr dürft dazu aufstehen. Der Friede Christi sei vor unseren Augen ein lockendes Ziel. In unserem Herzen die treibende Kraft durch den Heiligen Geist und unter unseren Füßen ein tragender Grund. Er verbinde uns sichtbar und spürbar, heute und für alle Zeit. Amen. Einen schönen Sonntag euch.